Ich beschrieb Eichmann, wie die Produktionsverhältnisse geschildert worden waren von einem Maler namens Köhler, 1886 in den Vereinigten Staaten. Das Bild hieß »Der Streik« und dessen Reproduktion, einer alten Ausgabe der Zeitschrift »Harper's Weekly« entnommen, hing schon in Bremen bei uns in der Wohnung. Dieses Werk, auf der Pariser Weltausstellung 1899 gezeigt, hatte nichts von Menzels saftiger und prickelnder Farbbehandlung, es war von illustrativer Sachlichkeit, die eine Frage nach Malweise und Komposition ausschloss und die Aufmerksamkeit allein auf den Inhalt lenkte. Links war der Fabrikbesitzer aus der Tür seines mit einem Säulenvorbau versehenen Hauses getreten. Er stand auf der obersten Stufe der Treppe hinterm ornamentierten, gusseisernen Geländer, vornehm gekleidet mit Stehkragen, Manschetten, Zylinder, weißhaarig, blass und verbissen, die Finger der Rechten angehoben, als hielten sie eine Zigarre, die Hand aber war leer, ihre Geste drückte Überraschung, kraftlose Abwehr aus. Überragte er auch die vor ihm Stehenden und war seine Haltung auch noch geprägt von der Selbstsicherheit einer Klasse, die sich das Aufgeben ihrer Vorrechte nicht denken konnte, so war doch ersichtlich, dass ihm gegenüber eine Stärke anwuchs, die ihm ohne geringste Mühe seine Vergänglichkeit beibringen könnte. Rückwärts gedeckt von den Steinquadern seines Hauses, vom erschrockenen Diener jedoch schon halb verlassen, stand er in käsiger Würde vor den Arbeitern, die sich erregt zusammenscharten, und sein ganzer Mut bestand darin, dass es ihm unvorstellbar war, sie könnten den Schritt zu ihm hinauftun und ihn von seinem Podest reißen. Unzählige Male, schon als Kind, hatte ich dieses Bild betrachtet und mit meinen Eltern drüber gesprochen, und immer wieder regte es die Fantasie zu neuen Auslegungen an. In der Gruppe der auf dem freien Platz vorm Haus versammelten Arbeiter schienen alle Entwicklungsmöglichkeiten des entstandenen Konflikts enthalten zu sein. Die eine Hand geballt, mit der anderen zurückgestreckten Hand auf die Fabrik zeigend, deren Schornsteine im Gegensatz zu den Schloten der Industrien am diesigen Horizont nicht rauchten, wandte sich der Wortführer unmittelbar vor der Treppe dem Chef zu, während die anderen in abwartenden und unterschiedlich drohenden Haltungen der Auseinandersetzung folgten oder untereinander heftig diskutierten. Eine Frau versuchte einen der Arbeiter, dessen Gebärde ausdrückte, dass die Geduld jetzt zu Ende sei, dass sofort was geschehen müsse, zu beschwichtigen, und ein Mann rechts vorn mit einer Mütze aus gefaltetem Papier beugte sich zum staubigen Boden herab, um einen Stein aufzuheben. Sie waren aus ihrer braunschwarzen, burgähnlichen Fabrik rausgekommen, sie waren unbewaffnet, sie hatten sich jetzt genug schinden lassen, voller Zorn waren sie den Hügel hinuntergelaufen bis zur Treppe, die Letzten der Belegschaft eilten aus dem verräucherten Bau, auch der Kutscher hatte sein Pferdegespann drüben in der lehmigen Mulde verlassen. Der Griff zum Stein, der im Hintergrund wiederholt wurde, war das Signal, dass nur noch Gewalt möglich sei. Der Besitzer der Fabrik stand steif und kalt als Einzelner da, und die Arbeitenden besaßen vernichtende Überlegenheit. Trotzdem blieb dem Herrn Unnahbarkeit erhalten. Der Stein würde nicht geworfen werden. Was auch immer sich aus der gegebenen Situation anbahnen wollte, es kam vor der Schwelle der Treppe zum Stocken. Bei den weiter entfernt Stehenden waren die Bewegungen voller Empörung, Entschlossenheit, in der Nähe des Ziegelsteinhauses ließen sie nach, wurden zögernder, abwartender, jedoch nicht mutlos. Das Haus wurde nicht gestürmt, weil die Arbeiter die Gewalt kannten, die dem morbiden Herrn die Arroganz sicherte. Hinter dem Haus standen unsichtbar die schwer bewaffneten Nationalgarden. Wie oft, sagte ich zu Eichmann, als wir auf dem Pfad zwischen den Apfelsinenbäumen zum Flussufer zurückgingen, hatte ich versucht, mir vorzustellen, mit welcher Leichtigkeit die Treppe genommen und der Alte mit einem Schlag erledigt werden könnte, doch diese Vorstellung war in sich gebrochen, denn wir wussten, weder in Amerika noch bei uns war diese einfache Handlung gelungen. Nur in Russland hatten sie den Schritt die Stufen hinauf gewagt. Die Menge der Arbeitenden dominierte den Bildraum, ihre Macht war greifbar, das bisherige war unerträglich, es konnte so nicht weitergehen, und doch kam es nicht zum Sprung. Später verstand ich, dass das im Bild dargestellte Geschehnis bei aller gärenden Unruhe doch nur eine Möglichkeit enthielt. Der Maler war keiner Utopie verfallen, er stand eindeutig auf der Seite der Arbeitenden, er kannte deren Lebensbedingungen, er hatte seine Gestalten studiert, so wie auch Menzel sie studiert hatte, doch im Gegensatz zu dem preußischen Hofmaler hatte er die Arbeiter in ihrer schweren Körperlichkeit nicht im Bann der Warenerzeugung, sondern in ihrem Selbstbewusstsein gezeigt. Sie standen bei ausgebrochener Kampfaktion dem Ausbeuter gegenüber, der im Eisenwalzwerk noch unbehelligt meditieren konnte. Ihr Einhalten vor der Treppe war von der Vernunft diktiert. Ein vereinzelter Angriff wäre sinnlos gewesen, sofort zusammengeschossen worden. Das wütende Warten, die geschüttelten Hände waren Vorboten von Maßnahmen, die auf organisatorischem Weg getroffen werden mussten. Auch mich packte jedes Mal beim Anblick der knöchernen, schwarz gekleideten Figur oben auf der Treppe der Aufruhr. Erörtern wir dann das Bild, stellten wir die Klugheit, die historischen Einsichten des Malers fest. 1868, das war das Jahr gewesen, als in den Vereinigten Staaten die Massenstreiks begannen, als für den 8-Stunden-Tag demonstriert und als am 1. Mai in Chicago die Kundgebung der Arbeiterschaft von den Polizeitruppen blutig niedergeschlagen wurde. Das Bild des Malers Köhler, 1850 in Hamburg geboren, 1917 verarmt, in Minneapolis gestorben, behielt seine Gegenwärtigkeit als unverstelltes Zeugnis vom Antagonismus zwischen den Klassen. Der Gewerkschaftsbund war gegründet worden, die Arbeiterführer aber hatten sich korrumpieren, einkaufen lassen vom Feind, das Proletariat befand sich immer noch vor der dringenden Aufgabe, seine Lage zu verändern.